Ja, schönen guten Morgen. Schön, dass ihr alle da seid an dem Tag des Herrn, dass wir hier zur Ruhe kommen wollen und dass wir hören möchten, was Jesus uns durch sein Wort heute zu sagen hat und was wir ja hoffentlich mitnehmen können in die kommende Woche, in unser allgemeines Leben, dass wir praktisch das Wort Gottes in unserem Leben anwenden können. Ich bin dankbar für das Lied, Herr, wenn nicht du. Ja, das beschreibt so ein bisschen auch den Bibeltext, den wir heute miteinander betrachten möchten. Und zwar soll es heute aus dem Buch Richter einen Abschnitt gehen. Und die Predigt habe ich genannt Gideon im Zweifel glauben. Die Kapitel 6 bis 8 aus dem Buch Richter beschreiben das Leben Gideons. Ein junger Mann aus dem Hause Joas und dem Stamm Manasse. Und vielleicht, um die Situation einfach mal so ein bisschen nachvollziehen zu können, sollten wir uns das Drumherum, diesen Rahmen, einfach mal vielleicht ein bisschen anschauen, ein bisschen abstecken. Nun, das Buch der Richter wurde der Überlieferung nach vom Propheten Samuel geschrieben und es beschreibt die Generationen nach Josua und der Landnahme. Das Buch der Richter beschreibt wirklich, wenn man es mal so ausdrücken möchte, so ganz krasse Begebenheiten. Und man merkt einfach immer wieder, das Volk kehrt vom Herrn ab, wendet sich dem Götzendienst zu, oft wird der Götze Baal erwähnt. Und daraufhin muss Gott sein Volk immer wieder züchtigen und beruft dazu dann Richter, die das Volk dann immer wieder auf den rechten Weg bringen. Aber oft nutzt Gott auch die umliegenden Heidenvölker, um sein Volk zu züchtigen. Und wenn das Volk sich dann irgendwann mal wieder dann auf den Herrn besinnt und zu ihm schreit in ihrer Not, dann sorgt Gott in seiner Gnade immer wieder dafür, dass Menschen, dass Richter da sind, die das Volk durch die eine oder andere Situation wieder zur Ruhe bringt. Nun, was interessant ist, in dem Buch Richter, dieses Hin und Her wird ganze 7 Mal beschrieben, ja, dass das Volk sich vollkommen von Gott abwendet, Gott beruft einen Richter, der führt das Volk wieder zurück, das Volk betet Gott wieder an und das Ganze fängt wieder von vorne an. Ja, also das Ganze finden wir jetzt 7 Mal berichtet im Buch der Richter. Ich möchte aber nur gerne auf eine Person, wie ich schon erwähnt habe, stehen bleiben, und zwar Gideon. Gideon ist einer dieser Richter gewesen und er lebte gerade auch zu der Zeit, wo es Israel recht schlecht ging. Ja, jedes Mal, wenn das Land kurz vor der Erntezeit stand, kamen die umliegenden Völker, wie die Midianiter, wie die Amalekiter und andere Nomadenvölker da drumherum, wirklich wie Heuschrecken in das Land eingefallen und vernichteten einfach alles. Ja, also die Ernte, Tiere und zum Teil auch Menschen. Und es war wirklich so schlimm, dass sich die Menschen Zuflucht in Höhlen, in Bergfesten gesucht haben und sich dort auch wirklich verstecken mussten. Aber Gott tadelt jetzt hier in Richter 6 auch wieder mal sein Volk, indem er die Verse aus Kapitel 6, 8 bis 10, er sagt Gott zu seinem Volk: Ich habe euch aus Ägypten herausgeführt und euch aus dem Haus der Knechtschaft gebracht und ich habe euch errettet aus der Hand der Ägypter und aus der Hand aller derer, die euch bedrängten und ich habe sie vor euch her vertrieben und euch ihr Land gegeben. Und ich sprach zu euch: Ich bin der Herr, euer Gott, ihr sollt die Götter der Amoriter nicht verehren, in deren Land ihr wohnt, aber ihr habt meiner Stimme nicht gehorcht. Nun, das Volk Gottes hatte irgendwie nicht verstanden, dass sie quasi aus der Knechtschaft der Ägypter von Gott herausgeholt wurden und sich dann aber im Umkehrschluss immer wieder im Handumdrehen quasi in eine andere Knechtschaft des Götzendienstes hineinbegeben hatten. Und Gott sucht nun wieder in seiner Gnade nach einem Richter und trifft dann in Kapitel 6 ab Vers 11 auf Gideon. Und der Engel des Herrn kam und setzte sich unter die Terebinte bei Ophra, die gehörte Joas, dem Abiesriter. Und sein Sohn Gideon drosch Weizen in der Kelter, um ihn vor den Midianitern in Sicherheit zu bringen. Nun, wir müssen uns vielleicht die Situation mal so vorstellen. Normalerweise drosch man den Weizen so, dass man sich draußen in Windrichtung stellte und damit, wenn man dann die Ähren dann abklopfte, dass die schwereren Körner, die Samenkörner, runterfallen konnten, aber der Wind dann den Spreu wegtreiben konnte. Ja, also so, daher kommt auch dieses Sprichwort, die Spreu vom Weizen trennen. Und das Problem ist aber, wenn wir uns diesen Text anschauen, Gideon verkroch sich in einer Kelter. Die Kelter war so ein, ja, wie so ein abgesetzter Brunnen, möchte man sagen. Es war meistens kreisförmig und war so ungefähr einen Meter unter dem Erdboden. Und da hat man normalerweise immer die Trauben reingeworfen und hat die dann dort gestampft. Und dann war dann so ein Rohr, was dann diesen Traubensaft dann abfließen lassen konnte. Ja, und Gideon denkt sich, hey, damit die Midianiter unser Weizen nicht finden, dann mache ich das jetzt einfach mal in dieser Kelter, wo kein Wind ist. Also es war schon eine sehr, sehr mühselige Arbeit. Die Tatsache aber, wie der Engel des Herrn Gideon anspricht, hat mich persönlich irgendwie verwundert. Er sagt, der Herr ist mit dir, du tapferer Held. Also wenn ich mir die Situation aus einer etwas objektiveren Sicht betrachte, würde ich hier nicht unbedingt von einem starken, tapferen Helden reden. Gideon verkriecht sich da in so einem Loch, damit er da irgendwie ein paar Körner aus den Ähren rausbekommt, um nicht dann entdeckt zu werden. Und der Herr redet ihn dann als tapferer Held an. Aber das zeigt mir, dass ich nur das sehe, was gerade vor Augen ist, ja, oder was beschrieben wird. Also, ich sehe nur das Offensichtliche. Wer ist der Engel des Herrn, dass er mehr sieht als ich? Nun, im Alten Testament gibt es mehrere Stellen, wo der Engel des Herrn beschrieben wird oder wo von ihm gesprochen wird und wo er auftritt. Und meiner Ansicht nach ist das Jesus Christus in Person im Alten Testament. Denn wenn von diesem Engel des Herrn berichtet wird, dann ist es immer eine Person, die in der Ich-Form redet und die Anbetung der Menschen für sich in Anspruch nimmt. Wenn wir aber mal auch andere Begebenheiten sehen, wo Engel zu Menschen oder auf Menschen treffen, die ganz normale Boten sind, dann verweigern diese Engel immer die Anbetung für sich und geben nur die Aussprüche Gottes weiter an die Menschen. Und somit können wir festhalten, dass Jesus Christus sich selbst als Sohn, als Engel des Herrn, als Sohn Gottes offenbart und ihn berufen möchte. Und er sieht jetzt schon, in dieser Kelter sieht er jetzt schon einen Mann, der ein tapferer Held ist. Auch wenn Gideon natürlich in dem Moment noch nicht selbst unbedingt davon überzeugt ist. Und wir sehen auch, wie Gideons Gemütslage auch in dem Moment auch ist. Ja, er beginnt von seiner Seite aus die Konversation mit: Ach, mein Herr, wenn der Herr mit uns ist, warum hat uns dies alles getroffen? Und wo sind alle seine Wunder, von denen uns unsere Väter erzählten, indem sie sprachen: Hat uns nicht der Herr aus Ägypten herausgeführt? Nun aber hat der Herr uns verlassen und uns in die Hand der Midianiter gegeben. Ja, dem Gideon ist in diesem Moment noch nicht klar, wer ihm hier gerade gegenübersteht. Mir zeigt aber jedoch dieser Teil des Gesprächs, dass ich mich persönlich auch oft in dieser selben Situation befinde. Jesus möchte so viele Menschen wie möglich den Frieden schenken zwischen Gott und den Menschen selber. Er möchte jedem Befreien schenken und er möchte es gerne mit dir tun. Er kennt deine Gaben, er kennt deine Fähigkeiten und möchte dich dazu gebrauchen, den Frieden weiterzugeben. Aber wie oft sehe ich mich nicht imstande dazu? Sehe vielleicht auch nur das Schlechte, was hier gerade in der Welt vorgeht? Glaube vielleicht auch nur noch, dass es ja einen Gott gibt, aber dass er vielleicht lange nicht mehr so wirkt wie früher. Der Herr lässt Gideon aber jetzt nicht einfach dort in der Kälte zurück und sagt: Ja gut, dann blas doch weiter Trübsal und dresch hier deine paar Weizen aus, sondern es steht, er wandte sich zu ihm um. Und ich erwähne es irgendwie immer wieder gerne, wie mich das immer fasziniert, wenn der Herr sich einem Menschen ganz persönlich zuwendet. Und er sagt zu Gideon: Geh hin in dieser deiner Kraft. Du sollst Israel aus der Hand der Midianiter erretten. Habe ich dich nicht gesandt? Geh hin in dieser deiner Kraft. Das ist alles, was Jesus auch heute von dir verlangt, von uns verlangt. Und ich bin mir sicher, Gideon verspürte jetzt gerade in dem Moment nicht unbedingt so die Kraft, wo er hätte Bäume ausreißen können. Aber der Herr verlangte das auch gar nicht von ihm. In dieser deiner Kraft, das ist alles, was Jesus von dir haben möchte. Und die Kraft, die wir von Gott bekommen haben, die reicht aus für Gottes souveränen Heilsplan. Und das ist mir so unglaublich wichtig geworden. Die Kraft, die Gott dir gegeben hat, dir persönlich gegeben hat, die reicht aus, um für Gottes souveränen Heilsplan das Nötige zu bewirken. Und wir denken oft, ich muss noch dieses Level in meinem Glaubensleben erreichen und ich muss mich da noch vielleicht weiterbilden und das muss ich noch erreichen. Und dann kann ich richtig loslegen und dann gehe ich nach Nordkorea und bekehre Kim Jong-un. Ja? Aber Jesus sagt, die Kraft, die ich dir gegeben habe, die reicht mir aus, um das zu erreichen, was ich brauche. Nicht mehr und nicht weniger. Und die Bestätigung des Herrn kommt auch immer direkt mit und er sagt: Habe ich dich nicht gesandt? Und mit dieser Aussage bekommen wir noch eine wichtige Wahrheit mit: Jesus möchte, Jesus muss dich senden. Wir leben heute ja in so einer Zeit der Christenheit, wo so ganz viele Christen so richtig darauf abfahren, besondere Superchristen zu sein. Und ich möchte da gerne ein Beispiel anbringen von einem Ehepaar, das war in den USA, die hatten dann den Drang, auf eine Bibelschule zu gehen. Nun, jetzt waren sie da und kurz danach sagten sie dann zu dem Bibelleiter, Bibelschulleiter, also wir möchten gerne als Missionare nach Afrika gehen. Okay, sagt der Bibelschulleiter, okay, habt ihr dafür gebetet und welche Vorkehrungen habt ihr dann dafür getroffen? Nein, wir gehen nur das, was Jesus uns gibt. Wir nehmen nichts, wir werden keine Vorbereitungen treffen, wir gehen nur das, was Jesus uns gibt. Und er sagte, ja gut, aber es gibt Menschen, die vielleicht anderweitig nicht was machen können, aber die können euch unterstützen, zumindest im Gebet. Also müsst ihr ja vielleicht da ein bisschen Support bekommen. Nein, das brauchen wir nicht, wir gehen nur in der Kraft des Herrn. Klingt richtig gut, klingt sehr fromm. Und das Paar wollte sich auch überhaupt nicht umstimmen lassen, packte die Sachen und flog nach Afrika und suchten sich dort irgendeinen Stamm aus. So, nach einer kurzen Zeit mussten deren Freunde Geld zusammenkratzen, damit das Ehepaar noch irgendwie einen Rückflug in die USA wieder bekommen konnte. Und durch diese bittere Enttäuschung, weil alles überhaupt nicht so funktioniert hat, wie sie sich das vorgestellt hatten und dass man vielleicht dachte, jetzt nach einer Woche wird sich sofort der ganze Stamm bekehren, war das Ende vom Lied. Sie ließen sich beide scheiden. Sie heiratete wieder neu und er ließ den Glauben an Gott komplett fallen. Jesus sagt, ich möchte, dass in dieser Kraft, die ich dir gegeben habe, dass du diese Kraft nutzt, um für mich da zu sein. Und ein anderes Beispiel, was mich persönlich echt imponiert hat, war, eine ältere Dame musste im Rollstuhl in ihrer Wohnung sitzen und überlegte hin und her, ja gut, okay, ich kann beten, aber ich möchte gerne auch noch irgendwie praktisch da irgendwie was mitwirken. Und sie schrieb ihren Pastor an und sagte, ich möchte gerne in der Gemeinde mitwirken, das wie ich kann, aber ich möchte irgendwas machen. Und der Pastor sagte, okay, alles klar, ich kümmere mich drum. Und dann sagte auf einmal der Gemeindeälteste zu ihr, was wäre, wenn du Jüngerschaftskurs machen würdest? Und die erste Reaktion der Frau war, oh nein, auf keinen Fall. Also ich bin viel zu alt, ich sitze im Rollstuhl, ja, also auch nicht so vielleicht angenehm für jede Person. Und dann müssen die Leute ja auch immer zu mir kommen und ich habe nicht so viel und ich kann nur so vielleicht ein paar Kekse da anbieten und das war es dann auch. Aber der Älteste bestand darauf, sagte, ich gebe Ihnen einfach mal das Material mit und Sie lesen es durch. Nach einer Woche meldet sich die Frau und sagt, das Material ist so wunderbar und ich habe meine Berufung gefunden und ich glaube wirklich, ich möchte das machen. Und dann sagte der Pastor, okay, ich kümmere mich darum, dass jetzt mal jemand kommt. Ja, und das war in der Studentenstadt und auf einmal stand am nächsten Tag eine junge Frau bei ihr vor der Tür und sagt, wollten Sie nicht Jüngerschaftskurs machen? Ich würde gerne einen machen mit Ihnen. Und die Frau war völlig verdutzt und sagt, ja gut, klar, kommen Sie rein, ich habe aber nur ein bisschen Milch und ein paar Kekse da. Und die Frau, das junge Mädel war dann da und war völlig begeistert. Und sie haben zusammen die Bibel gelesen und konnten den Jüngerschaftskurs machen. Und das Ende vom Lied war, dass durch dieses Mädchen dann immer wieder junge Frauen dann immer angesprochen wurden und diese ältere Frau im Rollstuhl dann ein wirkliches Werkzeug für Jesus Christus sein konnte. Und wir sehen wirklich an diesen zwei Beispielen, Jesus hat jedem eine Gabe geschenkt, um sein Reich weiterzubauen. Aber die Frage ist, wie nutze ich meine? Ich möchte mich von Jesus senden lassen und meine Kraft, die er mir geschenkt hat, auch so für ihn einsetzen. Aber Gideon war von seiner Kraft auch noch nicht so überzeugt. Ach, mein Herr, womit soll ich Israel erretten? Siehe, meine Sippe ist die geringste in Manasse und ich bin der kleinste im Haus meines Vaters. Wir sehen in unserem Text beide Male, wenn Gideon dem Herrn antwortet, fängt er so an: Ach, mein Herr, warum und womit und wie und wozu? Und es gibt Menschen wirklich, die so ein geringes Selbstbewusstsein haben, dass sie sich gerne und am liebsten bei der Menschheit entschuldigen würden, dass sie heute noch leben. Aber dieses geringe Selbstbewusstsein wird oft mit einer Demut verwechselt. Und ich denke, ein geringes Selbstbewusstsein hat nichts mit der Demut Gottes zu tun. Und wenn ich mir den Text so anschaue, würde ich sagen, bei Gideon war ein sehr geringes Selbstbewusstsein das Problem. Und das behaupte ich deshalb, weil Gideon immer noch nicht wusste, dass der Herr hier mit ihm redete und ihn gerade beauftragte. Aber jetzt, im nächsten Vers, gibt der Herr sich zu erkennen, und zwar, wie ich finde, mit einem ganz einfachen, aber auch einem wirklich starken Satz: Weil ich mit dir sein will, wirst du die Midianiter schlagen wie einen einzigen Mann. Eine wirklich schöne und starke Zusage, die der Herr hier Gideon schenkt. Ich will mit dir sein, also liegt es gerade im Interesse Gottes, dass Gideon seinen Mut und sein Vertrauen auf ihn zusammennimmt und geht. Gideon wird die Midianiter schlagen wie einen Mann. Und wenn wir die Geschichte in den nächsten Kapiteln dann auch so weiter verfolgen, kann man die Aussage des Herrn vielleicht noch ein bisschen besser verstehen. Und zwar in Kapitel 7 lesen wir dann, wie Gott sich eine Streitmacht in Israel selbst zusammenstellt. Gideon soll den Kriegern sagen: Wer sich dann vor den Midianitern fürchtet, soll bitte gehen. Weil Gott sagt: Das Volk, das bei dir ist, ist zu zahlreich, als dass ich Midian in seine Hand geben könnte. Israel könnte sich sonst gegen mich rühmen und sagen: Meine eigene Hand hat mich gerettet. Gott hatte für diesen Auftrag, Israel zu befreien, einen Mann auserwählt und dazu berufen durch seine Hand, die Midianiter zu schlagen. Und jetzt bekommt Gideon so langsam einen blassen Schimmer, wer da vor ihm steht. Und er sagt in Vers 17 und 18, er sprach aber zu ihm: Wenn ich denn Gnade gefunden habe, so gib mir ein Zeichen, dass du es bist, der mit mir redet. Weiche doch nicht von hier, bis ich wieder zu dir komme und meine Gabe bringe und sie dir vorsetze. Er sprach: Ich will bleiben, bis du wiederkommst. Gideon bereitet für den Herrn ein Speisopfer vor und stellt es ihm vor. Und jetzt folgt eine Handlung, die dem Gideon ganz klar zeigt, wer da vor ihm steht. Der Herr fordert ihn auf: Lege das Fleisch und das ungesäuerte Brot da auf diesen Stein und gieß diese Brühe darüber. Und dann berührt er den Felsen und alles geht in Flammen auf und verschwindet im Rauch. Und das ist das Interessante: Wenn man das mit dem dritten Buch Mose vergleicht, dann ist diese Handlung genau das Zeichen dafür, dass der Herr Wohlgefallen hat an dem Opfer, das Gideon gebracht hat und es annimmt. Und in diesem Moment verschwindet der Engel des Herrn vor Gideon und dieser versteht jetzt ganz genau, wer das eben war, und erschrickt und sagt: Wehe, mein Herr, Herr, ich habe ja den Engel des Herrn von Angesicht zu Angesicht gesehen. Aber der Herr beruhigt ihn und sagt: Friede sei mit dir, fürchte dich nicht, du wirst nicht sterben. Und das war dann der Startschuss für für Gideon, dass er seinen Auftrag erfüllen wollte. Und er rief dann im ganzen Land aus, dass sich alle Männer zum Krieg versammeln sollten. Und er bezwang mit Hilfe des Herrn und nur 300 Mann das riesige Heer und die Streitmacht der Midianiter. Und wisst ihr wie? Ohne Waffen. Sondern einfach nur mit einem Krug, mit einer Fackel und ganz viel Gebrüll. Und die Midianiter rannten auf einmal im Heerlager umher und waren durch Gott, weil Gott das da eingegeben hatte, dann so verwirrt, dass sie sich gegenseitig abschlachteten. Und somit konnte Gideon diese Macht bezwingen. Aber auch dieser große Sieg war bis dahin immer wieder mit Zweifeln von Gideon geplagt. Und immer wieder brauchte er besondere Zeichen und die Zusagen des Herrn. Aber das fasziniert mich auch immer wieder. Und immer wieder ließ Gott sich darauf ein. Seinem Diener die nötige Zusage, seinem Diener die nötige Kraft und den nötigen Zuspruch zu geben. Und Gideon durfte mit Gottes Hilfe eine wirklich große Tat vollbringen und sein Volk von der Knechtschaft befreien. Und für mich war es wirklich ein sehr eindrückliches Bild für unser praktisches Leben in Jesus Christus. Es gibt Zeiten und Zeitpunkte, wo wir uns ja am liebsten in einem Loch verkriechen möchten, damit uns ja niemand entdeckt. Aber es darf kein Dauerzustand bleiben. Denn in Christus bin ich persönlich dazu berufen worden, eine Arbeit in seinem Reich zu verrichten. Und zwar mit der Kraft, die Jesus dir geschenkt hat, die Jesus dir gegeben hat. Und diese Arbeit kann je nach Kraft und Begabung ganz unterschiedlich aussehen. Aber sich verkriechen oder auf dem Sofa zu warten, bis der Herr kommt, ist keine Option. Und wenn auch Zweifel da sind, dann ist es echt in Ordnung. Er lässt sich auf dich ein und möchte dir helfen, diese Zweifel aber auch zu beseitigen. Denn er verspricht, ich will mit dir gehen, denn ich habe dich gesandt. Und ich wünsche uns allen, dass wir uns mit dem Herrn zusammensetzen und dass wir uns ganz bewusst fragen, was kann ich oder was soll ich in deinem Reich tun? Denn du hast mich mit einer Kraft ausgerüstet, die genau richtig dafür ist, um sein Reich hier auf Erden zu bauen. Und glaubt mir, die Antwort wird kommen. Amen. Lass uns aufstehen und noch gemeinsam beten.